Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Wie steht es um den digitalen Euro? Mit Frankreich geht die Europakrise weiter mal wieder in die nächste Runde. Es passiert einiges in Europa. Ich freue mich sehr, dass wir auch heute noch einmal Dr. Markus Krall zu Gast haben. Gern gesehener Gast in unserer Community. Bekannt für Klartext, was Banken als auch das Thema Europa und Euro betrifft. Mehrfacher Bestsellerautor und Vorstand der Gold Revolution. Lieber Herr Dr. Krall, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind.
Hallo Wittmann, danke für die Einladung.
Ja, wir haben Sie immer wieder mit dabei. Es gibt halt immer wieder spannende Themen. Eigentlich kann man das Ganze ja wirklich immer wieder anschauen. Es passiert so viel. Frankreich hat ja inzwischen so auch die Rolle Italiens mal wieder übernommen als potenzieller Brandherd in der Eurozone. Es wird viel über Verschuldungen, Überschuldung gesprochen. Wurde jetzt auch aktuell mehrfach downgegradet. Wie sehen Sie Frankreich? Wie schlimm ist da die Situation wirklich?
Also ich glaube, dass Frankreich in einer schwierigeren Situation steckt als Italien, obwohl Italien nominell betrachtet eine höhere Verschuldung relativ zum Bruttosozialprodukt hat. Das liegt an mehreren Elementen. Das eine ist, im Gegensatz zur Regierung Meloni in Italien, hat Frankreich in den letzten Monaten bewiesen, dass es nicht sparen kann. Es kann nicht sparen. Es ist nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die zu Einsparungen führen. Und wenn ich überschuldet bin, dann muss ich irgendwie sparen. Also es sei denn, ich habe jemanden, der die Rechnung bezahlt. Und da gibt's ja seit 1919, also seit dem Vertrag von Versailles in Frankreich, einen Spruch, nämlich der lautet: Deutschland wird zahlen. Ja, also und dieser Spruch wurde nie mehr aus den Köpfen der französischen Politik vertrieben. Und so wird es auch diesmal laufen. Also Frankreich ist der nächste Rettungskandidat, weil es eben überschuldet ist. Es hat 114% Verschuldung am Bruttosozialprodukt und weil es nicht sparen will und kann. Und diese Kombination, die ist ein Problem. Und zwar deswegen, weil wir aus der ersten Eurokrise 2010 bis 2015 wissen, welches die Faktoren sind, auch numerischen bzw. quantitativen Faktoren und die qualitativen Faktoren, wenn die zusammentreffen, dann knallt es eben. Und was sind die? Wir hatten damals Griechenland, Portugal, Spanien, Irland, Zypern als Kandidaten. Und die habe ich mir neulich nochmal aus der Kiste geholt. Ich war ja damals in Griechenland und anderswo auch direkt involviert in der Politikberatung. Und diese Daten, die habe ich mir da jetzt nochmal alle wieder aus der Kiste geholt. Und die sind ja auch verfügbar online. Und was konnte man da sehen? Das waren alles Länder, die eben überschuldet waren und die eine politische Situation hatten, wo keine Entscheidungen mehrheitsfähig waren, die Ausgaben zu senken, also nicht sparen konnten. Und die quantitative Komponente war die durchschnittliche Verschuldung relativ zum Bruttosozialprodukt. Wie hoch war die in diesen 5 Rettungskandidaten damals? Die war 115% im Schnitt. Das bedeutet, da ist Frankreich jetzt nur noch 1% davon weg. Und Frankreich hat also die Größenordnung jetzt erreicht. Und zum Jahresende wird Frankreich 117% Verschuldung am Bruttosozialprodukt haben, mit schnell steigender Tendenz. Und damit kommt Frankreich genau in diesen Korridor rein. Das heißt, Frankreich ist der Rettungskandidat. Jetzt kommen noch die Downgrades durch die Ratingagenturen. Es ist eine Frage der Zeit, wann in den Kapitalmärkten die Bluthunde aufwachen und sagen, da ist ein Wildweitwund geschossen, das wird jetzt erlegt. Das ist also, es kann nicht mehr lange dauern. Allerdings sind die Bluthunde in den Märkten auch vorsichtig, deswegen hat es noch nicht gerappelt, weil die wissen natürlich auch, dass die EZB im Zweifel so viele französische Staatsanleihen aufkaufen wird, wie ganz egal, und wenn das eine Billion ist, das spielt gar keine Rolle, um die Explosion des Zinses auf französische Staatsanleihen zu verhindern. Man sieht es ja immer wieder, es gibt immer wieder so Spikes. Jedes Mal, wenn der Markt austestet, ob die EZB schon aufgewacht ist heute Morgen, ob schon jemand im Handelsraum ist, ja, dann kommt diese Intervention durch den Handel der EZB und man sieht also, wie sie dann verhindert, dass die Märkte zu ihrem Recht kommen. Das ist ein Klassiker eigentlich. Aber das wird nicht unbegrenzt halten. Das wird vor allen Dingen dann nicht unbegrenzt halten, wenn die Verschuldung weiter explodiert. Und wenn irgendein äußerer Einfluss noch dazu kommt, also wenn aus irgendeinem Grunde Europa von irgendwelchen Kapitalzuströmen abgeschnitten wird, was auch leicht passieren kann, oder wenn die BRICS irgendwas machen mit ihrer geplanten goldgedeckten Währung oder. Also es gibt 1 Million Möglichkeiten, wie von außen irgendein, es muss kein schwarzer Schwan sein, es kann auch ein schwarzes Schwänlein sein, ja, also auch so eine Ente reicht schon, ja, dann ein äußerer Impuls das System ins Ungleichgewicht bringt. Und dann ist die Rettung da. Dann reicht nicht mehr die kleine, schnelle Intervention, sondern dann ist die Rettung da. Und dann ist die Frage, wie groß wird die? Und auch dazu können wir Erfahrungen uns anschauen aus den Jahren 2010 bis 2015. Wir hatten damals im Schnitt, wie gesagt, eine Verschuldung von 115% am Bruttosozialprodukt. Und wie groß war die durchschnittliche Rettung? Die war 44% des Bruttosozialprodukts. Mit anderen Worten, so etwa knapp unter 40% des Verschuldungsniveaus. Also etwa ein bisschen mehr als ein Drittel bis 40% der Schulden eines Landes müssen quasi übernommen werden, damit die Rettung funktionieren kann. Das ist die Regel, die wir damals gesehen und gelernt haben. Auf Frankreich bezogen bedeutet das, dass wir einen relativ dicken Fisch vor uns haben. Denn damals war es so, dass alle Länder zusammengenommen, die da gerettet wurden, waren ja alles relativ kleine Länder. Außer Spanien, aber in Spanien ging es ja rein um eine Bankenrettung. Also Spanien war keine richtige Länderrettung, sondern es war nur eine Bankenrettung. Aber die anderen Länder waren alle relativ klein. Portugal, Griechenland, Zypern, ja, das waren kleine Fische mit einem gesamten Bruttosozialprodukt von knapp über 700 Milliarden. Frankreich hat aber über 3 Billionen Bruttosozialprodukt, also 3,2 irgendwas Billionen. Und wenn da eine Rettung in dieser Größenordnung von 44% des Bruttosozialprodukts fällig wird, dann reden wir über 1,3 Billionen Euro. Das ist eine ganz andere Hausnummer als 200 Milliarden für Griechenland. Ja, da reden wir über 1,3 Billionen. Und jetzt ist die Frage, wer bezahlt das? Also Italien scheidet wohl aus, weil Italien selber zu hoch verschuldet ist. Und Meloni ist, über die kann man sagen, was man will, und die Augenrollen ist legendär, aber die wird es nicht bezahlen. So, Spanien kann es auch nicht bezahlen, weil Spanien auch zu hohe Schulden hat. Großbritannien ist nicht mehr in der EU und schon gar nicht im Euro, scheidet also auch aus. Und der Rest der Truppe ist klein. Griechenland wird es auch nicht machen. Ich habe angefragt. Ja, sie werden es nicht machen. War natürlich nur ein Scherz. Aber dann bleibt eigentlich nur Deutschland und dann noch ein bisschen Holland und Österreich. Und that was it. Ja. Das heißt also, Deutschland wird dann irgendwie 1 Billion stemmen müssen, wenn es reicht, um Frankreich zu retten. Und wenn wir uns jetzt mal die deutsche Verschuldungsentwicklung anschauen und der Kanzler Merz, dann und die dann fortschreiben mit 2 Informationen, nämlich die eine Information ist, wie viel Schulden hat er denn schon gemacht für angeblich Infrastruktur? In Wahrheit geht es ja in Klimahilfen und NGOs, ja, aber wie viel hat er sich denn da genehmigt und für Rüstung, ja, an Sondervermögen, wie es ja heißt. Sondervermögen, also die Deutschen sind die einzigen in der Welt, die ihre Schulden Vermögen nennen, das ist schon cool, ja, also muss man auch mal drauf kommen. Was hat er da an Schulden geplant bis zum Jahr 2028? Und wenn man dann noch eine Frankreich-Rettung obendrauf pflanzt, was ist denn dann das Schuldenniveau dieser Bundesrepublik Deutschland 2028? Ja? Ich habe es ausgerechnet und was kommt raus? 132% vom Bruttosozialprodukt. Das allerdings unter der Annahme, dass das Bruttosozialprodukt in der Zwischenzeit nicht schrumpft. Natürlich, die Regierung wird sagen, aber das wächst doch, Herr Krall. Nein, es wächst nicht. Seit 10 Jahren haben wir ein schrumpfendes Bruttosozialprodukt in Deutschland. Wirklich, tatsächlich. Wir haben heute genau gerechnet 25% weniger Kaufkraft pro Bürger als vor 10 Jahren. Muss man sich mal geben. Also wir haben eine Verarmung Deutschlands in den letzten 10 Jahren gesehen, wie wir sie eigentlich sonst nur in Kriegszeiten erleben. Und die ist aber noch nicht zu Ende. Die wird noch weitergehen. Und wenn wir dann von einem konstanten Bruttosozialprodukt ausgehen, nicht von einem weiter schrumpfenden, wovon man eigentlich ausgehen müsste, dann haben wir 132% Verschuldung am Bruttosozialprodukt, also mehr als Frankreich jetzt hat. Und sind dann ungefähr auf der Höhe Italiens. Und da niemand da sein wird, der Deutschland rettet, also die Franzosen werden es nicht machen, die sind gerade gerettet, alle anderen werden es auch nicht machen, sind wir derjenige, der die rote Laterne tragen wird in dieser Situation. Deswegen ist auch die Schuldenpolitik der Regierung Merz-Klingbeil also vollkommen unverantwortlich, weil sie das Land komplett ohne Reserven lässt und weil die Wahl, vor der Deutschland stehen wird, nämlich dann sein wird, okay, entweder wir retten Frankreich, um den Euro zu retten und irgendwie gute Europäer zu sein, was natürlich ein Schwachsinn ist, weil Europa wird dann nur noch mit einem verarmten Deutschland mit einem noch lauteren Knall untergehen. Oder wir retten Frankreich nicht, dann fliegt uns Frankreich um die Ohren, der Euro fliegt uns um die Ohren und die resultierende Euro-Krise des kollabierenden Euro zwingt alle Beteiligten, uns nochmal komplett neu zu orientieren mit riesigen Friktionskosten im gesamten System. Das ist die Wahl, vor der dann Deutschland steht. Ja? Und also Frankreich zu retten bedeutet letzten Endes, Deutschland zu überschulden. Eine andere Möglichkeit gibt es da nicht mehr, denn wir würden ja dann, wir müssten ungefähr 40% der Staatsschulden Frankreichs direkt übernehmen, entweder in Form von Garantien oder durch direkte Übernahme. Oder wir müssen sagen, gut, dann muss halt Maastricht gekippt werden. Das ist die dritte Variante. Der Vertrag von Maastricht, der ja sowieso schon ausgehöhlt ist bis zur Unkenntlichkeit, wird komplett gekippt. Dann, und das Ganze ohne Bankenrettung, ja, das ist auch, brauchen wir trotzdem 1 Billion frisches Geld. Dann rettet eben die EZB Frankreich. Dann bedeutet das, dass die EZB die französischen Anleihen aufkauft und abschreibt und dann mit einem negativen Eigenkapital von einer guten 1 Billion oder 1,5 Billionen rumlaufen muss, was natürlich das Vertrauen in die EZB massiv erschüttern wird und was natürlich konsequenterweise dann den Preis der Rettung auf die europäischen Sparer umlegt, weil dann auch 20% Inflation dabei rauskommt. Zumal zu befürchten ist, dass die Eurokrise eine Bankenkrise triggern kann. Denn dazu kommt ja, wo liegen denn die ganzen Staatsanleihen Frankreichs oder auch Deutschlands? Die liegen zum großen Teil in der EZB-Bilanz. Dann liegen einige in den Versicherungen. Die dürfen dann Riesenabschreibungen machen für die Lebensversicherten. Und ein großer Teil davon liegt in den Banken. Auch die letzten Euro-Rettungen waren ja nicht allein Länderrettungen. Ja, als Zypern gerettet wurde, als Griechenland gerettet wurde, wer wurde da eigentlich wirklich gerettet? Das waren damals schon die Franzosen, die gerettet wurden, weil in den französischen Banken diese mit hohen Zinsen versehenen griechischen Staatsanleihen drin lagen. Ja? Und da haben die sich, die haben die gekauft und gesagt, das ist absolut sicher, weil wenn es in Griechenland kracht, die werden gerettet. Und wir verdienen in der Zwischenzeit unsere 6, 7, 8, 9%, die wir auf keine andere Anleihe kriegen können, haben damit eine Menge Profit mitgemacht. Und als es geknallt hat, wurden sie dann vom europäischen Steuerzahler gerettet. Erst die Länder, dann die Banken. Und in erster Linie waren es die französischen Banken, die damals profitiert haben. Das heißt also, Frankreich hat einen doppelten Moral Hazard mit diesem Deutschland wird zahlen. Frankreich hat den Moral Hazard, als Land unverantwortlich mit seinen Finanzen umzugehen. Und Frankreich hat den Moral Hazard, als Bankensystem unverantwortlich mit seinen Risiken umzugehen, indem es Hochrisikoanleihen von Ländern kauft, von denen sie wissen, dass Europa und die Deutschen damit am Ende sie retten müssen. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ganz geschickt von den Franzosen. Sie gehen Risiken ein, machen die Profite und die Verluste werden auf Deutschland überwälzt. Das Problem dabei allerdings ist, dass es auch für Frankreich nicht gut ist. Also selbst wenn man, also wenn ich jetzt Franzose wäre und sagen, super, den Deutschen haben wir wieder mal einen Ring durch die Nase gezogen, den dummen Deutschen, die zahlen ja alles. Und darüber freue ich mich dann als Franzose. Und das ist allerdings ein Trugschluss, ein Kurzschluss. Und zwar deswegen, weil natürlich diese Politik, die deswegen gemacht als die als Moral Hazard darstellt, die deswegen gemacht wird, weil man sagt, Deutschland wird zahlen, diese Politik, die führt natürlich zu falschen Entscheidungen in der Wirtschaftspolitik Frankreichs. Die führt zu einer zu hohen Staatsquote, die führt zu einer zu hohen Konzentration des Bankensystems. Also Frankreich hat ja praktisch nur noch Bankenkolosse. Also Frankreich hat kein kleinteiliges Bankensystem mehr, gibt es praktisch nicht mehr da. Ja? Sondern hat nur noch Bankenkolosse, die alle auf tönernen Füßen stehen. Es führt zu einer Überbürokratisierung, es führt zu einer Fehlallokation von Ressourcen in riesigem Ausmaß. Und diese ganze Konstellation führt natürlich dazu, dass Frankreich mit einer schlechten Wirtschaftspolitik, einer planwirtschaftlichen Politik und einer ja quasi etatistischen Struktur weit hinter seinem Wohlstandspotenzial zurückbleibt und ein Land der Krisen ist. Und es führt auch dazu, dass Frankreich zum Beispiel dieses Einwanderungsproblem hat, weil diese Einwanderung, die dort stattfindet, die findet ja unter den gleichen Prämissen statt wie in Deutschland, nämlich die Leute werden reingeholt und mit Steuergeld alimentiert und am Leben erhalten. Ja, ein vollkommener Wahnsinn. Wenn ein Land sich sowas leisten kann, dann macht es das offensichtlich. Also wenn die Politiker sind dumm genug und blöd genug, das zu tun. Wenn das Land aber nicht auf solche Mittel zugreifen könnte, könnte sich das gar nicht leisten und hätte deswegen auch das Einwanderungsproblem in viel geringerem Maße. In Deutschland übrigens das Gleiche. Deutschland macht das, kann das nur machen, solange das Geld da ist. Aber das Geld wird nicht mehr lange da sein. Ja, es ist ja nur eine. Wir Libertären, wir sagen ja, ihr könnt wählen. Ihr könnt entweder einen Staat haben mit offenen Grenzen oder ihr könnt einen Staat haben mit Sozialsystem. Beides zusammen geht nicht. Ja? Also offene Grenzen und Sozialsystem, das verträgt sich nicht, weil offene Grenzen mit einem Sozialsystem wird so lange Leute anziehen, bis das Sozialsystem kollabiert. Und das tut's ja jetzt auch. Und das trifft auch Frankreich. Das heißt, für Frankreich ist dieser Moral Hazard auch keine gute Sache.
Ja, auf das Thema Euro, den haben Sie auch schon angestellt, und digitaler Euro, auch so eine interessante Zeitbombe, die wir hier haben, würde ich gerne gleich noch eingehen. Ich würde es auch hier noch gerne mal zusammenfassen, weil wenn wir uns ja anschauen, wir haben also Frankreich hat massive Probleme, Deutschland ist jetzt auch nicht in der besten Form, um es mal so zu sagen, wir kriegen es ja jeden Tag mit, sehen aber auch gleichzeitig wie anderen großen Länder in der EU mit Spanien und Italien, die können die Kastanien auch nicht wirklich aus dem Feuer holen, beziehungsweise die sind auch das Problem. Das heißt, die Frage, die sich ja da auch irgendwo stellt, hat die EU ein Verfallsdatum? Und wenn ja, optimalerweise wann? Also gibt es die EU in 5 Jahren noch, vielleicht in einem Jahr? Die EU-DSSR ist ja auch relativ überraschend für die meisten Marktteilnehmer ja dann zusammengefallen. Also sehen wir die EU noch sehr, sehr lange, weil das klingt nicht so besonders erquickend.
Also ich nenne sie ja gerne auch die EU-DSSR, ja, die EU, weil sie ja komplett die Strukturen der UdSSR kopiert hat. Die EU ist ebenso wie die UdSSR ein vollkommen zentralistisches, anmaßendes und arrogantes Entscheidungssystem, bei dem eine Zentrale, nämlich die EU-Kommission, die Rolle des Politbüros übernommen hat, ohne dass die jemals gewählt worden wären. Die sind ja alle ernannt. Ja, man kann jetzt sagen, okay, die sind von den Staatsoberhäuptern ernannt und die wiederum sind auf demokratischem Wege da zustande gekommen, aber das akzeptiere ich nicht, und zwar deswegen, weil in der Runde der Staatsoberhäupter gilt ja ein Land, eine Stimme. Und wenn dann Luxemburg genauso viel Stimme hat wie Deutschland oder Frankreich, dann stimmt doch irgendwas in der Bevölkerungsrepräsentation nicht. Das heißt also, was wir hier sehen, ist einen zentralen Entscheidungsbody, der nicht der demokratischen Kontrolle unterliegt. Dann ist das Parlament darunter geschnallt, und im Gegensatz zu demokratischen Ländern, wo das Parlament die Regierung kontrolliert, wo das Parlament den Haushalt kontrolliert, wo das Parlament das Recht hat, Gesetze auf den Weg zu bringen, weil das Parlament ist ja die Legislative. Ja, das Parlament ist die Legislative in einer normalen staatlichen Struktur, und die will die EU ja sein. Sie will eine staatliche Struktur sein. Sie sagt ja sogar, unsere staatliche Struktur steht rechtlich über eurer staatlichen Struktur, also über der der Bundesrepublik Deutschland oder der Republik Frankreich. Ja? Und in einer normalen demokratischen staatlichen Struktur ist das Parlament die Legislative, die Regierung ist die Exekutive und die Richterschaft ist die Judikative. Diese Gewaltenteilung, die haben wir ja in der EU gar nicht, sondern die EU-Kommission ist die einzige Institution, die Gesetze vorschlagen darf. Das EU-Parlament darf keine Gesetze vorschlagen und darf nicht über Eigenvorschläge abstimmen. Ja, das muss man sich mal geben. Das war übrigens in der Sowjetunion identisch. Das ist genau das System der Sowjetunion. Das sowjetische Parlament durfte nur Gesetzesvorschläge, die das Politbüro gemacht hat, denen zustimmen oder sie ablehnen. Und genau wie das sowjetische Parlament ist das EU-Parlament ein Rubberstamp-Parlament, ein Parlament von Abnickern. Die nicken immer mit dem Kopf. Und zwar deswegen, weil sie wissen, dass sie Karriere in diesem System nur dann machen, wenn sie immer schön brav sind. Das heißt also, das ist kein Parlament, das ist eine Travestie eines Parlaments. Dazu kommt natürlich, dass dieses Parlament nach einem Apartheidswahlrecht sich zusammensetzt, bei dem das Gewicht der Stimme in jedem Land anders ist. Ja, das geringste Stimmgewicht bei der Wahl der europäischen Abgeordneten haben die Deutschen, und das höchste Stimmgewicht haben die Malteser und die Zyprioten. Ja, und dazwischen liegen alle anderen. Also jedes Land hat ein höheres Stimmgewicht, und man braucht in keinem Land mehr Wählerstimmen, um einen Abgeordneten zu bekommen, als in Deutschland, und in keinem Land weniger als in den kleinen Ländern. Aber auch in Frankreich braucht man schon deutlich weniger Wähler, um einen Abgeordneten zu wählen fürs EU-Parlament als in Deutschland. Das heißt also, hier findet eine komplette Missrepräsentation der europäischen Bevölkerung statt. Und die ist auch nicht dadurch zu rechtfertigen, dass Deutschland das größte Land in der EU ist, weil es ist zwar das größte Land in der EU, aber es ist trotzdem nur bei über 400 Millionen Einwohnern mit 80 Millionen immer noch ein kein dominierendes Land. Es ist nicht so, dass Deutschland jetzt sozusagen sonst alle anderen erdrücken würde. Das stimmt einfach nicht. Und wenn man eine föderale Struktur haben will, wo man sagt, die großen Länder müssen ein bisschen eingegrenzt werden, dann macht man das, wie das in Jahrhunderten sich in der Theorie und in der Praxis bewährt hat, nicht mit einem Apartheidswahlrecht, sondern man macht es mit einem Zweikammerparlament. In dem einen Parlament wird eben nach ein Bürger eine Stimme abgestimmt und für das andere Parlament entsenden dann die Mitgliedsländer eine Art Bundesrat, so wie das in Deutschland ja auch da ist. Und da haben dann die kleinen Länder ein bisschen ein höheres Gewicht als die großen und können dadurch sozusagen korrigierend eingreifen, wenn die Mehrheit der Bevölkerung die Kleinen unterdrücken will. Also das funktioniert alles hin und vorne nicht, so eine schlechte Struktur. Und diese schlechte Struktur bringt Arroganz der Macht hervor. Und niemand hat die Arroganz der Macht dieser von der Bevölkerung abgekoppelten EU-Kommission derart perfekt inkorporiert wie Frau von der Leyen. Ja, im Englischen hat sie ja den Spitznamen von der Leier, ja, liest man ja immer wieder in der englischen Presse und in der amerikanischen Presse. Das ist nicht sehr charmant, aber angesichts ihrer tief sitzenden Korruption und ihrer Behinderung der Justiz in allen möglichen Fragen, wo sie eine Rolle gespielt hat. Das ging los schon als Verteidigungsministerin, als es darum ging, die Aufträge, die man vergeben hat, im Beratungsbereich transparent zu machen. Da waren dann die SMS damals schon weg. Jetzt hat sie da die SMS mit Albert Bourla gelöscht. Jetzt hat sie die SMS, die sie mit dem französischen Präsidenten ausgetauscht hat, gelöscht. Also sie ist offensichtlich korrupt. Und sie ist offensichtlich bemüht, die Spuren ihres korrupten und zum Teil wahrscheinlich auch illegalen Verhaltens zu verwischen. Und wenn eine Struktur solche Repräsentanten hat, ja, dann ist sie nicht lebensfähig. Das gilt übrigens auch für die EZB. Auch in die EZB ist ja mit der Kommission die zweitmächtigste oder vielleicht sogar die mächtigste Institution in Europa. Wird auch von einer Frau geführt, die genauso korrupt ist. Ja, eine Frau, die wegen 400 Millionen Euro Veruntreuung, also tatsächliche Veruntreuung, ja, 400 Millionen Euro Veruntreuung, rechtskräftig von einem Strafgericht in Frankreich als Straftäterin verurteilt worden ist. Ja, und der Richter hat sie deswegen nicht ins Gefängnis geschickt, weil er, wie er es formulierte, wegen ihrer besonderen Persönlichkeit das nicht tut. Ja? So, das heißt also, wir sind nicht alle gleich vorm Gesetz und vorm Recht, sondern manche sind gleicher und dazu gehört auch Frau Lagarde. Und Frau Lagarde ist mit ihrer strafrechtlichen kriminellen Vergangenheit natürlich der perfekte Repräsentant eines korrupten und verkommenen Systems. Und zwar deswegen, weil sie nicht aus der Reihe tanzen wird. Und es tut sie auch nicht. Und ich habe das, als sie angetreten ist als EZB-Präsidentin, habe ich damals schon bei Tichys geschrieben, sie wird nicht aus der Reihe tanzen. Dafür spricht schon die Tatsache, dass sie als junge Frau Mitglied in der Nationalmannschaft Frankreichs für Synchronschwimmen war. So ist es bis heute geblieben.
Das passt perfekt. Zum digitalen Euro und der EZB wollte ich auch noch kommen. Also zum einen, ab Oktober wäre jetzt ja der digitale Euro theoretisch startklar. Es soll jetzt ja ein bisschen später kommen. Also was sind da die aktuellen Entwicklungen? Und so ein digitaler Euro, der kann ja zum kompletten Kontrolleuro werden, wo alle Zahlungsstränge zusammenlaufen und es auch schön gesteuert und programmiert werden kann, was man wie wo ausgibt. Und wir müssen dann ja auch das Weltklima retten als Beispiel und. Also alle möglichen Dinge, die hier auch mit Planwirtschaft ja hineingearbeitet werden können. Also wo stehen wir aktuell und wie ist Ihre Meinung dazu?
Also wir stehen da im Moment an der Schwelle sozusagen der Einführung. Sie wollten es schon im Oktober machen. Es wird über kurz oder lang gemacht werden, da bin ich sicher. Man wird es aber scheibchenweise machen mit der Kontrolle. Man wird das Bargeld immer weiter einschränken. Da wird vielleicht dann demnächst der 200-Euro-Schein gekappt. Die kleinen Scheine werden durch die Inflation quasi aus dem Verkehr gezogen, weil man sie nicht mehr einsetzen kann, weil es wenig Zweck hat. Und dann wird man Bargeldobergrenzen für Transaktionen immer stärker verengen. Ich habe da ja mal eine Statistik gemacht, wie die europäischen Länder seit Einführung des Euro Bargeldobergrenzen eingeführt haben, obwohl in Deutschland beispielsweise laut Bundesbankgesetz der Euro das einzige legale Zahlungsmittel ist, ja, und zwar das Bargeld. Ja. Das legale Zahlungsmittel wird in seiner Verwendung auch heute schon eingeschränkt. Dann wird eine Straftat draus gemacht. In Spanien sind wir ja so weit, dass jemand, der mehr als 3.000 Euro von seinem Konto abheben will, der muss einen Antrag stellen, nicht bei der Bank, sondern bei der Steuerbehörde und muss dafür nicht erklären, woher er das Geld hat, denn er hat es ja offensichtlich versteuert, sonst wäre es ja nicht auf seinem Konto, sondern er muss erklären, wofür er es verwenden will. So weit sind wir ja schon. Ja, also ein kompletter Kontrollwahn. Und dieser Kontrollwahn, der wird erst aufhören, meines Erachtens, wenn entweder der Euro kollabiert. Dafür spricht ja, wie wir in unserer Diskussion schon festgestellt haben, einiges. Oder wenn die Bürger aufstehen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Das kann in einem Land wie Frankreich passieren, wo die Protestlust groß ist, oder auch Italien. In einem Land wie Deutschland wahrscheinlich eher nicht, weil die Deutschen sind halt nun mal leider Schlafschafe, was solche Dinge angeht.
Ja, von dem her gehen wir auf den konstruktiven Teil über, was jetzt tun als Bürger, wenn man sich jetzt Sorgen macht, und vielleicht auch noch kurz als Ergänzung, weil Sie hatten ja auch gesagt, mit Verschuldung, und am Schluss bleibt dann Deutschland übrig. Ja, es sind aber nicht die deutschen Politiker, die das Ganze bezahlen werden, sondern das deutsche Volk, die Bürger. Dann, jetzt haben wir den digitalen Euro angeschaut, das heißt Lebensversicherung, Co., da ist ein großer Teil der Bürger drin. Also wenn ich mir das so anschaue, wo die meisten Bürger ja aktuell, sag mal, investiert sind, in welchen Bereichen, die werden ja volle Breitseite getroffen. Das heißt, was jetzt tun?
Also es ist zunächst mal beim Investieren darauf zu achten, dass man nicht zu sehr in Nominalwerte geht. Alle Nominalwerte, das heißt also Bargeld, Sparkonten, Staatsanleihen, Lebensversicherungen, Pensionsfonds, die dort investiert sind in Nominalwerten, die werden durch die Inflation, die unvermeidlich ist, wenn das Ganze mit frisch gedrucktem Geld gerettet werden muss, dann werden die leiden. Das heißt, da wird direkt enteignet durch die Inflation. Das ist das Erste. Das heißt also, man braucht ein ausgewogenes Portfolio, bei dem man stark in Sachwerten ist. Meine Empfehlung ist ja ein Drittel Immobilien, ein Drittel Aktien, ein Drittel Gold. Klassische, traditionelle Drei-Speichen-Regel aus dem babylonischen Talmud, beziehungsweise ein Drittel Gold und Silber. Also man kann auch da diversifizieren innerhalb der Gruppen. Und das Zweite ist, dass man zusehen sollte, dass man sein Geld vor dem Zugriff des diebischen Staates in Sicherheit bringt. Das geht, indem man sein Vermögen im Ausland investiert. Ich empfehle, möglichst viel vom Vermögen nicht mehr in Deutschland zu investieren. Also das liquide Vermögen sowieso nicht. Das illiquide Vermögen, wie zum Beispiel Immobilien, würde ich in Deutschland reduzieren und das dann auch ins Ausland schaffen. Und wenn es gar nicht anders geht und wenn sich die Lage weiter zuspitzt, dann empfehle ich, auszuwandern. Das empfehle ich sowieso. Ja, es gibt sehr viele Länder, die dieses Unterdrückungssystem so nicht haben, wie wir es eingeführt haben. Und ich empfehle an der Stelle ganz klar, das System auszutrocknen, ja, und dem System das Geld zu entziehen, weil sie vergeuden es nur. Und ich sehe nicht ein, dass meine Lebensarbeitsleistung von inkompetenten, gierigen, korrupten Politikern verschleudert und verschwendet wird. Und deswegen sage ich da raus. Und wenn man nicht raus kann aus dem Land, durch Wegzugsbesteuerung und dergleichen Dinge mehr, dann wenigstens einen möglichst großen Teil des liquiden Vermögens wegschaffen und das, was man in frisch investiert, primär in Ausbildung, Know-how und dergleichen Dinge investieren, weil Ausbildung und Know-how ist das Einzige, was man nicht direkt enteignet bekommen kann im Gehirn.
Ja, perfekt. Schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Das sind übrigens gerne auch genau Themen, die wir auf unserem Kanal und auch unseren E-Mail-Verteiler und Co. Internationalisierung verschiedener Länder, internationales Portfolio am laufenden Band immer wieder thematisieren und wo jeder dann sich informieren kann. Lieber Dr. Krall, es war wieder sehr, sehr angenehm. Bis zum nächsten Mal. Die Themen werden uns sicherlich nicht ausgehen. Ich freue mich auf Sie. Sie sind auch beim Europakongress Finanzielle Freiheit ja mit dabei Ende Oktober. Ja. Also da kann man ihn auch wiedersehen. Wir freuen uns da auch auf Sie. Genau, vielen herzlichen Dank und wir sind in Kontakt und bis bald.
Ja, da freue ich mich schon drauf auf den Europakongress. Und lieber Wittmann, wir sehen uns dort und werden dann wieder schöne Diskussionen miteinander haben. Es hat wieder Spaß gemacht. Herzliche Grüße an alle Ihre Follower und Fans. Und wer in Gold investieren will, der weiß ja, wo er mich findet.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.